The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 1. August.
Some of what he and his running mate are saying, well, it's just plain weird.
Im amerikanischen Wahlkampf sorgt ein neues kleines Wörtchen für großes Aufsehen. Es wird natürlich ganz nebensächlich von Kamala Harris immer wieder fallen gelassen, zum Beispiel, wenn sie über den Kontrahenten Donald Trump oder J.D. Vance spricht, den geplanten Vizepräsidenten von Trump. Auch in dieser Woche hat sie es wieder getan. Es war in Atlanta vor ihren Anhängern.
And by the way, don't you find some of their stuff to just be plain weird?
Die noch Vizepräsidentin, die gerne als richtige Präsidentin ins Weiße Haus einziehen möchte, nennt Trump und seinen Vize-Wahlkämpfer weird, also seltsam, eigenartig, weird eben. Das ist das Horn, in das die wichtigsten Köpfe der Demokraten jetzt alle blasen, wenn es um Trump und Co. geht.
3 days ago the nation found out what we've all known in Minnesota. These guys are just weird. That's who they are.
Every day, Vance, it comes out, Vance has done something more extreme, more weird, more erratic.
One of those things, of course, is pointing out the differences between these two candidates. I mean, on the other side, they're just weird.
Der Wahlkampf tritt damit in seine heiße Phase. Jetzt wird's persönlich. Warum auch kompliziert über Inflation, NATO und die verwahrlosten amerikanischen Innenstädte sprechen, wenn man den Gegner doch einfach als schrägen Vogel abstempeln kann? Das kapiert jeder, das bringt Lacher, das bringt Applaus. Josh Shapiro, Governor von Pennsylvania, möchte gern Running Mate von Kamala Harris werden. Wie ein Comedian macht er sich lustig über den seltsamen Donald Trump, der unbeholfen die amerikanische Flagge umarmt.
I mean, I have to laugh. You ever see this guy? Like, when he's on stage, he like kind of meanders over, you know, can't really walk well, and he goes over to the flag and he like hugs the flag. I mean, I love the flag, but it's a weird thing he does, right?
Aber das kann Donald Trump natürlich auch, den anderen lächerlich machen. Das kann er vielleicht sogar besser als alle anderen. Er ist ein Großmeister der Charakterattacke, also des Bloßstellens von vermeintlichen persönlichen Schwächen. Joe Biden nennt er ja gerne
Sleepy Joe,
den verschlafenen Joe, Sleepy Joe, den Mann also, der nicht ganz bei Sinnen ist.
Sleepy Joe.
Und wie nimmt er jetzt die neue Gegnerin Kamala Harris ins Visier? Naja, er nennt sie verrückt und macht sich über ihr Lachen lustig, das sei falsch und affektiert.
From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Trump bezeichnet Harris als lunatic, also als geistesgestört.
If Kamala Harris gets in, she would be the most radical far-left extremist. There's never been a lunatic like this in the White House.
In einer rechtskonservativen Radioshow, Sid and Friends heißt sie, behauptete er, die Demokraten und insbesondere Kamala Harris seien Judenhasser. Jeder Jude, der Harris wähle, müsse seinen Kopf untersuchen lassen.
But frankly, any Jewish person that voted for her or him or whoever it's going to be, I assume it's going to be her, anybody that did that is should have their head examined. If you're Jewish, if you vote for a Democrat, you're a fool.
Auch Trumps Running Mate J.D. Vance schießt scharf. Er ist Senator aus Ohio. Er wird morgen 40 Jahre alt. Jetzt ist ein Interview aufgetaucht aus dem Jahre 2021, in dem er sich über Politikerinnen auslässt, die keine Kinder haben. Diese kinderlosen Katzendamen wie Kamala Harris seien selbst so unzufrieden mit ihrem Leben, sagt er, dass sie ganz Amerika in den Abgrund ziehen wollten.
We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. If you look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children.
I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Kamala Harris zeigt sich wehrhaft. Sie nutzt ihr Momentum und fordert Trump zu einer TV-Debatte heraus, die er ja bisher mit ihr nicht bestreiten möchte. Wenn du mir was zu sagen hast, dann sag es mir ins Gesicht.
Because as the saying goes, if you've got something to say...
Fazit, dieser Wahlkampf hat mit Stolpern, Versprechern und Gedächtnislücken begonnen. Und jetzt geht's mit anderen Verrücktheiten munter weiter. Vielleicht ist ja Wahl nur ein anderes Wort für weird. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Podcast-Kollege Stefan Lischka spricht jetzt gleich mit dem London-Korrespondenten Arndt Striegler. Die beiden sprechen über Großbritannien einen Monat nach der Wahl und man schaut auch kritisch auf das ehemalige Führungspersonal.
Es ist kein Zufall, dass Mr. Johnson mittlerweile eine Persona non grata ist.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York kommentiert die jüngste Sitzung der Notenbank in Washington. Außerdem erinnern wir uns daran, dass vor 50 Jahren, das war im Sommer 1974, die Disco-Ära begann. Und wie? Außerdem verabschieden wir uns heute Morgen von einem glamourösen Berufszweig, der womöglich bald durch KI ersetzt werden könnte, was wir sehr bedauern würden.
For me, the NHS is personal. My wife works in our local hospital. My sister was a nurse and my mum was a nurse until she became too ill to work and the NHS, which had been her livelihood, became her lifeline.
Keir Starmer spricht gern fürsorglich vom Volk, erzählt von seiner Frau, seiner Schwester, seiner Mutter, die alle drei Krankenschwestern waren. Darum liegt ihm, dem Sozialdemokraten, das Gesundheitssystem auch so am Herzen. Politik mit Gefühl. Bei den Wählern hat das verfangen nach Jahren unter großspurigen Tory-Jungs wie Boris Johnson und Rishi Sunak haben sie Starmer vor einem Monat zum Premierminister gewählt. Die Labour Party gewann haushoch, er regiert alleine, aber zum Vergnügtsein gibt's offenbar keinen richtigen Anlass. Es fehlen über 20 Milliarden Euro im Haushalt, das Gesundheitssystem ist marode, Lebensmittel sind zu teuer. Kann also der neue Premierminister das gespaltene Land einen? Wohin steuert eigentlich dieses Großbritannien? Über 4 Jahre immerhin schon ist es her, dass Großbritannien die EU verlassen hat. Genau das bespricht mein Podcast-Kollege Stefan Lischka jetzt mit Arndt Striegler. Der nämlich lebt als Journalist seit über 30 Jahren in London und arbeitet unter anderem für die Welt, für die Gala und für die Ärztezeitung. Striegler besitzt die deutsche und die britische Staatsbürgerschaft und hat uns beim Deutschlandbesuch im Podcaststudio in Berlin besucht.
Guten Morgen, Arndt Striegler.
Good morning.
Herr Striegler, der neue Labour-Premierminister hat verkündet, Großbritannien sei, Zitat, broke and broken, also in etwa pleite und zerstört oder pleite und kaputt. Ist das so oder ist das nur Populismus von Keir Starmer, der den Tories damit nochmal einen mitgeben will?
Ich glaube sowohl als auch. Also Großbritannien ist tatsächlich broken, wie Keir Starmer gesagt hat. Ich gebe Ihnen Zahlen. Aktuell fehlen im britischen Staatshaushalt geschätzte 25 Milliarden Euro. Mhm. Die fehlen allein in diesem Jahr. Also das sind Sachen, die Labour in der Wahl versprochen hat, die jetzt aber nicht mehr gemacht werden können, weil das Geld fehlt. Also ich würde sagen 25 Milliarden pro Haushaltsjahr in der Kasse. Loch. Wenn ich das meine eigene Haushaltskasse angucken würde, da würde ich sagen, nee, ich habe ein Problem. Und Großbritannien ganz eindeutig hat im Moment ein Problem. Und ich glaube, Keir Starmers Äußerung hat auch so ein bisschen damit zu tun, die Erwartungshaltung so ein bisschen zu senken. Denn er hat die Wahl mit einer riesigen Mehrheit gewonnen. Die Leute hoffen auf einen Neuanfang, sie hoffen auf ein besseres Leben. Und Keir Starmer hat, glaube ich, mit dieser Äußerung auch so ein bisschen gesagt, erwartet man nicht zu viel. Wir haben eben auch nicht diesen Magic Money Tree. Wir müssen erst mal gucken, wie wir jetzt weiter vorankommen.
Denn es sind viele Bereiche der britischen Gesellschaft im Argen. Hat das was mit dem Brexit zu tun oder war das einfach nur schwierige Politik der letzten Jahre und hat eigentlich andere Ursachen im Gesundheitssystem, mit der Inflation etc.?
Nun, ich würde sagen, der Brexit war mit Sicherheit ein großes Problem, ist nach wie vor ein großes Problem. Wenn man sich die jüngsten Meinungsumfragen anschaut in Großbritannien, dann sind mehr als 60% der Briten, die befragt wurden, mittlerweile der Meinung, der Brexit sei ein Fehler gewesen. Jetzt wird es aber interessant, denn man sollte meinen, wenn mehr als 60% der Britinnen und Briten der Meinung sind, man habe einen großen politischen Fehler, außenpolitischen Fehler gemacht, dann fragt man sich, warum findet dann keine Partei diesen Weg und sagt zu den Wählerinnen und Wählern, wenn ihr uns unterstützt, dann werden wir versuchen, wieder zurück zur EU zu gehen. Keir Starmer, der neue Premierminister, hat zumindest angedeutet, man werde versuchen, sich ein bisschen mehr wieder an die EU anzunähern, wobei natürlich der Teufel steckt da im Detail. Er hat sehr wohl vermieden, Details zu geben, warum oder wie er sich dieser EU wieder annähern will. Und aber da ist zumindest erstmal durchgeklungen, dass der Brexit auch in seinen Augen von Keir Starmer vielleicht nicht nur klug war. Und ganz konkret, um die Frage zu beantworten, wie das konkret aussieht, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt mittlerweile zur Hauptjahreszeit der Sommerfrüchte keine Erdbeeren mehr finde oder keine Tomaten mehr finde, wobei es früher 4 oder 5 Variationen gibt, weil die nicht mehr eingeführt werden können aus Spanien, aus Holland und so weiter, dann merke ich auch als Konsument, und da geht es mit Sicherheit vielen meiner Landsleuten auch so, wir haben mittlerweile ein Problem auf der Insel.
Warum kann ich trotz Brexit nicht Tomaten einführen aus Spanien?
Weil das vor allen Dingen für die Exporteure bzw. für die Importeure sehr kompliziert und sehr teuer geworden ist. Sie müssen alle möglichen zusätzlichen Formulare ausfüllen. Teilweise gibt es dann Abfertigungsschwierigkeiten an den Grenzen. Ich habe mir das als Reporter mal vor Ort an der Grenze angeguckt vom Kanaltunnel. Da stehen teilweise die frisch geernteten Tomaten oder schlimmer noch die frisch geernteten Blumen, Schnittblumen, teilweise 24 Stunden in einem heißen Lastkraftwagen, können nicht durchgewunken werden. Und wenn sie dann die Supermärkte erreichen, muss die Hälfte der Ware weggeschmissen werden. Das bedeutet, dass viele Supermärkte diese Ware gar nicht mehr einkaufen. Oder im Umkehrschluss, viele Exporteure in Holland oder zum Beispiel in Spanien eben nicht mehr exportieren, weil es einfach zu umständlich wird, zu teuer wird, die frische Ware nach Großbritannien zu bekommen.
Take Back Control war, wie gesagt, der große Slogan von Boris Johnson, mit dem er den Brexit nach vorne gepeitscht hat. Er wollte die Briten aus allen EU-Abkommen rausholen und dann eben jene bilateralen Einzelabkommen abschließen. Aber das hat dann scheinbar nicht geklappt, wenn ich nicht mal mehr eine Tomate aus Spanien kriege.
Ja, richtig. Das hat nicht geklappt, wie vieles bei Mr. Johnson nicht geklappt hat. Es ist kein Zufall, dass dieser Mann schon mittlerweile in die Wildnis verschwunden ist. Er ist kein Mitglied mehr des Parlaments und er verdient heutzutage, soweit wir wissen, sein Geld, indem er lustige kleine Kolumnen für ziemlich national, ich sag nicht nationalistische, aber doch eindeutig rechtsstehende Medien wie zum Beispiel die Daily Mail schreibt. Da haut er dann immer noch richtig mal auf den Putz. Aber es ist kein Zufall, dass Mr. Johnson mittlerweile eine Persona non grata ist. Und wenn man mit Tory-Mitgliedern spricht, also mit seinen Parteienfreunden, dann will eigentlich niemand so richtig eingestehen, dass Boris Johnson vermutlich ein ganz, ganz großer Fehler war für das Land, für Großbritannien und ein Fehler für das Großbritannien meiner Meinung nach noch jahrzehntelang teuer bezahlen wird.
Starmer ist also der neue Mann der Stunde. Es gibt aber nach wie vor viele Probleme, die auch von den Tories aufgegriffen wurden, aber nicht gelöst wurden. Was ist zum Beispiel mit dem Thema Migration, das ja im Moment wieder ein großes Thema ist? Wie geht Keir Starmer mit dem Thema um?
Er geht damit um, indem er es gar nicht erwähnt erstmal. Er bleibt bewusst meiner Meinung nach nebulös, denn er weiß, dass es natürlich ein ganz, ganz großer Knackpunkt, ein ganz großes Streitthema in Großbritannien. Das Einzige, was Keir Starmer bislang konkret zu diesem Themenkomplex gesagt hat, er wird die Abschiebung von Leuten nach Ruanda abschaffen. Das hat er mittlerweile gemacht. Es werden also keine illegalen Asylanten und Asylbewerber mehr nach Ruanda in Afrika abgeschoben. Ansonsten bleibt groß abzuwarten, was die neue Labour-Regierung machen wird. Es ist ein großes Thema innenpolitisch in Großbritannien und Keir Starmer wird da noch Antworten finden müssen.
Was ist also die Vision von Keir Starmer für die nächsten Jahre? Es gibt viele große Themen. Er muss die Schäden des Brexits reparieren. Er muss das Reizthema Migration unter Kontrolle bekommen. Wo will der Mann hin und was muss er tun, damit er erfolgreich wird?
Er will zumindest erstmal Wohnungen bauen. Der Premierminister hat gerade bekannt gegeben, es sollen innerhalb der nächsten 5 Jahre, und dann findet die nächste Wahl in Großbritannien statt, innerhalb der nächsten 5 Jahre 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden. Viele davon für sozial schwache Familien, denn das ist eines der großen Themen. Es fehlt an Wohnraum in Großbritannien. Da möchte er den Hebel ansetzen. Dann möchte er auch das marode Gesundheitswesen wieder auf Trab bringen. Es warten in Großbritannien mehr als 7,5 Millionen Patientinnen und Patienten derzeit auf eine Operation oder auf eine fachärztliche Konsultation. Also das sind alles Sachen, das sind große Baustellen, und da wird Keir Starmer mit Sicherheit ansetzen. Interessanterweise ist gerade bei der Gesundheitspolitik, hat er einen großen Vertrauensvorschuss, nicht zuletzt deswegen, weil seine Frau seit vielen Jahrzehnten für den staatlichen Gesundheitsdienst arbeitet und weil er als Premierminister auch gesagt hat, mehrfach, er käme nicht auf die Idee, private Versorgungsangebote anzunehmen, sondern er werde sich immer in einem staatlichen Krankenhaus behandeln lassen. Das wird ihm in Großbritannien sehr groß und sehr hoch angerechnet.
Fühlen Sie sich denn eigentlich aber noch wohl in Großbritannien? Sie sind britischer Staatsbürger zum einen, deutscher Staatsbürger natürlich auch. Wie ist das dort, das Leben für Sie?
Das Leben in London ist wunderbar. Ich habe immer gesagt, ich lebe nicht in Großbritannien, ich lebe in London. Ich würde sagen, das ist in Deutschland so ein bisschen, als wenn Sie als Berliner sagen, ich bin Berliner. Also als Londoner fühle ich mich nach wie vor sehr wohl, da ist mein Lebensmittelpunkt. London ist eine tolle Stadt, und ich glaube, trotz dieser ganzen Widrigkeiten, über die wir gerade geredet haben, wird London als Weltmetropole überleben. Nicht zuletzt deswegen, weil die Connectivity dieser Stadt, also Sie können da Leute treffen, die Sie sonst nie treffen würden, die Sie dann beruflich oder privat oder wie auch immer weiterbringen können. I will always love London.
Das sagt Arne Strigler. Ich sage vielen, vielen Dank für diesen Einblick in dieses spannende Land Großbritannien.
Gerne. Tschüss.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da ist der spannendste Tag der Woche, genau heute. Und mehr dazu hören wir von Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Fed hat ja ihr weiteres Vorgehen beim Leitzins verkündet. Was also, Anne, macht die Notenbank? Was hat sie vor und was sagen die Anleger dazu?
Ja, die Zinsen wurden wie erwartet noch nicht gesenkt. Die sind weiterhin jetzt in der Spanne von 5,25 bis 5,5%. Aber der Weg ist jetzt definitiv für eine Zinswende geebnet. Die Notenbank sieht auf jeden Fall Fortschritte auf dem Weg zum Inflationsziel von 2%. Fed-Chef Jerome Powell sagte, unter bestimmten Bedingungen könnte eine Zinssenkung bereits auf der nächsten Sitzung im September auf den Tisch kommen. Die Fed warte allerdings auf weitere gute Daten, die für stärkere Zuversicht sorgen sollen, dass man auch wirklich auf einem guten Weg zum Inflationsziel sei. Es sei also definitiv noch keine Vorentscheidung getroffen worden. Was aber interessant ist, Powell sagte, dass man bereits auf der aktuellen Sitzung über eine Zinssenkung diskutiert habe. Deshalb halten es Analysten jetzt auch für möglich, dass die Fed die Zinsen im September nicht nur um ein Viertel, sondern direkt um einen halben Prozentpunkt senken könnte. Die Anleger reagierten echt erleichtert auf die Aussagen. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,2%, der S&P 500 legte 1,6% zu und die Nasdaq sogar 2,6%.
Sehr, sehr interessant, Anne. Außerdem gibt es ja neueste Zahlen von Meta. Sag uns, wie läuft es für Mark Zuckerberg und seine Firma?
Echt super tatsächlich. Meta kann einfach weiterhin von dem super Werbegeschäft profitieren. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz um 22%. Beim Gewinn ging es sogar um 73% nach oben. Und das will Mark Zuckerberg jetzt nutzen, um weiter in die Entwicklung von KI zu investieren. Meta hat ja jetzt schon einen eigenen KI-Chatbot. Der sei laut Zuckerberg auf dem Weg, bis zum Ende des Jahres zum meistgenutzten KI-Assistenten der Welt zu werden. Aber diese Investments drücken natürlich auch die Ausgaben nach oben. Die stiegen um 7%. Und Zuckerberg machte auch schon deutlich, dass die Investitionen weiter steigen werden. Weiter ins Geld geht gleichzeitig ja auch die Sparte um das ganze Metaverse. Insgesamt aber Megazahlen, das feierten auch die Anleger mit einem nachbörslichen Aktienplus von 6,9%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, das ist das klassische Supermodel, wie Cindy Crawford wahrscheinlich so nie wieder geben wird. Der Grund ist nicht etwa fehlender Nachwuchs. So eine Traumkarriere, wie Claudia Schiffer sie erlebt hat, ist für junge Mädchen ja nach wie vor attraktiv. aktiv.
Alles begann in Düsseldorf, einer Diskothek. Während des Tanzens sprach mich ein Mann mit französischem Akzent an und redete von Fotoaufnahmen in Paris. Das alles war mir sehr unangenehm. Um schnell aus dieser Situation herauszukommen, gab ich ihnen die Telefonnummer meiner Eltern. Damit war dieses Erlebnis für mich beendet.
Der Anruf bei den Eltern dürfte künftig verhallen. Denn nicht nur Anwälte, Grafiker, Musiker, Bankangestellte sind von künstlicher Intelligenz bedroht und betroffen, sondern eben auch die Models.
Sie ist ein Model und sie sieht gut aus.
Diese leicht computerartige Stimme des Kraftwerk-Hits Das Model kann im Prinzip als Vorbote einer neuen Entwicklung betrachtet werden. Denn der spanische Modehersteller Mango hat seine aktuelle Sommerkleid-Kampagne ausschließlich mit KI-Modells gestartet, die von echten Frauen, ehrlich gesagt, nicht zu unterscheiden sind. Eine erstaunliche Entwicklung, die aber für Firmen wie Mango natürlich enorme Vorteile bieten. Es entfallen die Kosten für Flug und Unterbringung der Models, die meist hohe Tagesgage, Vergangenheit. Die KI hingegen ist geduldig, sie ist arbeitswütig, die muss auch nicht geschminkt werden und einen Salat in der Mittagspause braucht sie auch nicht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es nach dem Summer of Love, das war 1967, auch ein Summer of Disco gab. 1974 nämlich schafften es erste Disco-Songs in die offiziellen Charts. Tatsächlich war es ja so, dass diese Mischung aus Soul und Funk seit Ende der 60er Jahre nur in New Yorker Underground-Clubs gespielt wurde. Neu an diesen Disco-Songs war, dass einzelne Lieder von den DJs ineinander gemischt wurden, sodass man die ganze Nacht durchtanzen konnte. In den normalen Discos gab es damals noch, der eine oder die andere wird sich erinnern, nach 3 Minuten, nämlich bei jedem Liedwechsel, kurze Tanzpause auf der Tanzfläche mit Durchsage des DJs. Die Welle nahm immer weiter Fahrt auf und gipfelte dann in dem Film Saturday Night Fever mit John Travolta. Eine Weltkarriere wurde gestartet.
Tony?
Ja?
Einfach nur ja?
Okay, ich weiß, dass du mit mir tanzen willst, aber ich fahre nun mal nicht so auf dich ab, das weißt du genau.
Hallo Fans, hier ist euer Kumpel Monty, der heißeste Scheibenleger von hier bis nach Feuerland. Und wenn ich eine Glocke hätte, dann würde ich sie läuten für eine irre Nacht, Freunde.
Sie tanzten eben nicht nur diesen einen Sommer 1974. Viele Hits aus dieser Zeit sind heute Evergreens, die immer noch auf jeder Party funktionieren und den DJ vor einer leeren Tanzfläche retten. So ganz haben wir uns von dieser Ära also noch gar nicht verabschiedet. Vielleicht wusste das ja auch Gloria Gaynor vor 50 Jahren, als sie diesen Song aufnahm. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Morgen begrüßt Sie an diesem Mikrofon, in diesem Studio Chelsea Speaker. Freuen Sie sich auf Sie und bleiben Sie mir trotzdem gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.